ARD. Radio 1. Hörbar Brust.
Ja, die Melancholie ist schon ein großer Teil meines Lebens, aber das beißt sich so ein bisschen mit meinem Humor, glaube ich, und meiner Lebenslust. Also ich finde das Leben richtig geil und auch richtig schlimm. So ein bisschen beides. Weil sich das überhaupt nicht miteinander verträgt, habe ich so einen sehr sarkastischen Humor entwickelt. Und dadurch wird zwar nicht besser, aber ein bisschen witziger wird es schon.
Radio 1, die Hörbar Rust, eine Radiosendung und ein Podcast. Jede Woche habe ich einen interessanten Gast mir gegenüber und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt.
Radio 1, Hörbar Rust.
Internet, Digitalisierung, soziale Medien. Für Marie von Ebner-Eschenbach, eine österreichische Erzählerin und Novellistin, stand schon vor fast 200 Jahren fest: Wer in die Öffentlichkeit tritt, hat keine Nachsicht zu erwarten und keine zu fordern. Genauso wird verfahren mit all den Personen und Persönlichkeiten, die die digitalen Medien mit Inhalten versorgen. Tara Luise Witwer, die 1990 in Elmshorn zur Welt kam, gehört zu den bekanntesten und erfolgreichsten unter ihnen. Los ging's für die Literaturwissenschaftlerin eigentlich mit Mode. Aber bald verlegte sich Tara auf das, was unsere Gesellschaft mehr und mehr zerfrisst. In Formaten wie TikToksik, was Tara sagt, oder ihren Kolumnen bei Spiegel Online zeigt sie auf, wie sehr wir alle in oft ungesunden, althergebrachten und vor allem feindseligen Strukturen miteinander umgehen. Dabei stellt sich Tara selbst ganz schön in den Wind, wenn sie auf die Beiträge offen misogyner Akteure reagiert, um klarzumachen, so kann es definitiv nicht weitergehen. In ihren drei Büchern erklärt Tara Luise Witwer, warum die Dinge sind, wie sie sind, und gibt gleich auch ein paar Hinweise darauf, wie wir es ändern können.
Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du zu Gast bist. Wir haben lange auf dich gewartet. Wir haben einige Anläufe unternommen. Schön, dass es jetzt geklappt hat. Ja.
Ja? Ja. Wusste ich gar nicht.
Und du giltst auch als Eminenz in dem, was du tust, wirklich. Also da nehme ich jetzt mal meine Patentochter, die 20 ist. Ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht täusche. Und in Münster studiert Psychologie. Als sie hörte, dass du hierher kommst, war sie ganz begeistert und fragte gleich, ob sie die Bücher haben könne, ob ich die zur Vorbereitung habe, und findet unglaublich gut und wichtig, was du machst. Wenn du, und sie ist ja nicht die Einzige, wenn du wählen könntest, jetzt so im Nachhinein, würdest du gerne auf die Öffentlichkeit, die du hast, verzichten im Sinne des Bekanntseins und trotzdem weitermachen, was du tust?
Auf jeden Fall. Also ich liebe, was ich mache, und ich liebe auch, vor allem wenn ich zum Beispiel auf Tour gehe, die Leute danach zu treffen. Und das hört sich immer so ein bisschen nach so einer Pinterest-Kachel an, die sich besonders gut teilen lässt, weil es sich so nett anhört, wenn ich sage, oh, das Tollste an Touren ist danach, euch zu treffen und euch zu sehen und meine Followerin. Und das stimmt aber trotzdem. Aber ich bin eine doch eher introvertierte Person und freue mich sehr, dass ich das Privileg habe, dass so viele Leute mir zuhören. Aber ich bin dann doch eher scheu, wenn man mich mal trifft draußen wie so ein seltenes Pokémon.
Ich meine, ich glaube, die meisten Menschen haben ja diverse Anteile, sowieso in allen möglichen Bereichen. Auch das ist ja eins deiner Themen oder der wichtigen Themen. Aber ich kenne kaum jemanden, der nur intro oder nur extrovertiert ist. Und es kommt ja dann auch darauf an, in welchem Bereich man sich begegnet und wie man miteinander umgeht. Und das ist für dich natürlich eine Ambivalenz. Einerseits ist das dein Geschäft und der Teppich, auf dem du arbeitest und schreibst und denkst. Und andererseits kann ich mir vorstellen, dass man schon manchmal denkt, Mann, ey, ich will jetzt nur zum Bäcker. Und ich hoffe, dass dann keine Frau unter 30 ist, die sofort sagt, ich liebe, was du tust. Aber es passiert, oder?
Es passiert definitiv. Wobei die das nicht das Problem sind. Das sind dann eher die Männer unter 30, die dann zu 8 unterwegs sind und sich gegenseitig anstupsen und sagen, ey, guck mal, das ist doch die von TikToksik. Mhm. Ey, schwör, ich hasse die.
Ja. Ah ja, okay, stimmt.
Das passiert nicht so oft, aber da denke ich auch manchmal so, ach.
Okay. Ist es dir denn leicht gefallen, die Musik deines Lebens rauszusuchen?
Voll. Ja.
Ist dir leicht gefallen?
Ja, natürlich. Also 100%. Ich hätte, ja gut, also es war schwierig, es auf 8 zu begrenzen.
Ja, das ist der Punkt, auf den ich anspiele, genau.
Aber doch, relativ, also es war trotzdem relativ leicht, weil ich schon so verschiedene Phasen im Leben hatte und natürlich fehlen dann 2, 3 Lieder noch, aber die wichtigsten habe ich, glaube ich, drin.
Bist du eine gute Erinnererin?
Ich bin gut im mich erinnern, aber mir geht's dann immer so schlecht dabei, also kommt drauf an.
Was heißt das?
Ich habe manchmal Probleme damit, Dinge loszulassen und gleichzeitig weiß ich aber, dass mir das am allerbesten tut, so klare Schnitte und sagen so, hey, das geht so nicht. Und ich bin sehr, sehr, sehr gut im Grenzen setzen geworden mittlerweile. Und wenn man viele Grenzen setzt, hat man auch viel, woran man sich erinnern kann.
Ah ja, okay, verstehe. Mhm. Die meisten Menschen würden ja wahrscheinlich eher sagen, dass sie die Vergangenheit verklären. Das ist bei dir, also da läufst du nicht Gefahr, dass du die Vergangenheit. Kann das sein, dass die Vergangenheit zu schlecht abschneidet?
Auch nicht. Also ich neige dazu, sehr viel zu romantisieren.
Was heißt das? Gib mal ein Beispiel.
Ach, ich denke oft an Freundinnenschaften oder an Dinge, die, ich weiß nicht, früher passiert sind. Und ich denke immer, oh, das war so toll und das war weniger schwierig und weniger melancholisch. Und gleichzeitig weiß ich aber auch, dass ich einen Hang dazu habe, Dinge verklärter zu sehen und lasse es dann eben. Also selbst wenn ich Dinge verkläre, bin ich mir dessen sehr stark bewusst und hole mich dann selbst sehr schnell zurück auf den Boden der Tatsachen. Ich mag das nicht, diesen Sachen so hinterher zu trauern. Es bringt ja nichts und auch nicht, ja, meine eigene Melancholie zu unterfüttern. Die ist zwar da, aber die muss ja nicht mein Treibstoff sein.
Ich kenne einen Teil deiner Arbeit auch nicht. Ich bin nicht bei TikTok, aber ich beobachte schon sehr lange bei Instagram, was du machst. Und ich habe auch Texte von dir schon gelesen. Bei diesem Gespräch hier verlasse ich mich auf die Vorarbeit von Kolleginnen und Kollegen, bei denen du zu Gast warst im Podcast. Ich habe mir da 2 Gespräche angehört, weil du sehr vorsichtig damit bist, persönliche Informationen über dich preiszugeben, was total nachvollziehbar ist. Das gestehe ich jedem Gast, der mir hier gegenüber sitzt, zu. Mhm. Bei Menschen, deren Arbeit leider, muss ich sagen, ein gewisser Mut erfordert. Und das ist bei deiner Arbeit so noch mal mehr. Also werde ich versuchen, nur das auch für Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer, das soll schon ein persönliches Gespräch werden, aber möglicherweise nicht ganz so privat, also wie ich das vielleicht mit anderen Gästen jetzt unternehmen würde. Aber ein bisschen was wollen wir über dich erfahren. Mhm. Geht aber erstmal los mit Musik und da hast du verhältnismäßig persönliche Stichworte schon geliefert. Mhm. Ich habe jetzt mal Radiohead an den Anfang gesetzt.
Ja.
Sag, warum du dich für dieses Lied entschieden hast. Ich finde es auch, ich liebe es sehr. Es ist wie eine Hypnose, es ist wie Trance. Es ist,
oh Gott, ey, wenn wir schon bei den jungen Leuten sind, es ist bodenlos. Es zerreißt mich, ich weiß nicht. Ich habe das letztes schon mal zu einer Freundin gesagt, im Moment gucke ich nicht so viel Serien oder Filme, obwohl ich Filme sehr gern mag und Serien, aber ich lese mehr. Und dann hat sie gelacht und hat gesagt, im Moment, ja, also lies ja nur, wann war im Moment, und das stimmt so ein bisschen. Aber ich habe eine Zeit lang gerne Black Mirror geguckt und da ist eine Folge, die begleitet mich sehr häufig noch. Da denke ich sehr oft dran zurück. Und da war dieses Lied drin. Exit Music for a Film von Radiohead. Und das ist natürlich auch dieses eine Lied. Dieses eine Lied, da muss es wehtun. Das muss richtig. Dieses Zusammenspiel dann mit einer sehr traumatischen Szene und diese Musik. Und das tut dann weh. Und das muss auch wehtun. Das soll auch wehtun. Und dann war ich erst kurz ein bisschen sauer über mich selber, dass ich so leicht beeinflussbar bin. So, okay, ihr habt das gemacht, damit ich leide. Ich leide richtig. Und ich habe mich nicht erholt. Und deswegen genau dieses Lied. Es tut so weh. Und ich leide so gern bei diesem Lied, weil ich weiß, ich kann es dann ausmachen.
Das ist unglaublich. Okay. Exit Music for a Film, Radiohead. Tara Luise Witwer ist hier. Sie ist Kolumnistin, Autorin, Webvideoproduzentin, Content Creator. Und gerade als dieses Lied lief, haben wir uns darüber ausgetauscht, angeguckt. Und du hast gesagt, du musst dir diese Episode angucken. Mhm. Und ich habe gesagt, ich kann das nicht. Ich bin das Gegenteil von dir. Ich bin immer wirklich sehr fasziniert und stelle dann auch immer, ich fürchte, dieselben Fragen, wenn so eine eingefleischte Melancholikerin mir gegenüber sitzt. Weil ich glaube, du bist Olympionikin in dieser Disziplin. Du kommst mir vor wie jemand, der es freiwillig und unfreiwillig ist.
Mhm. Ja, die Melancholie ist schon ein großer Teil meines Lebens, aber das beißt sich so ein bisschen mit meinem Humor, glaube ich, und meiner Lebenslust. Also ich finde das Leben richtig geil und auch richtig schlimm. So ein bisschen beides. Weil sich das überhaupt nicht miteinander verträgt, habe ich so einen sehr sarkastischen Humor entwickelt. Und dadurch wird es zwar nicht besser, aber ein bisschen witziger wird es schon.
Hast du das Gefühl, dass du denkst ja wahnsinnig viel nach, bist sehr reflektiert, hast eine gute Menschenkenntnis, glaube ich. Hast du das Gefühl, dass diese zwei Pole, das Leben besonders schön und besonders schlimm zu finden, bei dir extrem ausgeprägt sind?
Also ich bin eine sehr ausgeglichene Person. Das war ich ganz lange nicht, aber seit so 6, 7 Jahren bin ich ein sehr ausgeglichener Mensch. Und deswegen würde ich schon sagen, dass ich bin generell der Meinung, dass nur wenn man Sachen empfindet, man die auch nicht sofort in irgendeiner Weise sehr stark ausleben muss. Und ich kenne mich sehr gut und bin auch sehr stabil in mir selber und weiß, wenn ich jetzt heute einen sehr melancholischen Tag habe, dann weiß ich, dass es eben, das ist ein melancholischer Tag und mehr nicht. Dann sage ich nicht, oh Gott, mein ganzes Leben und dies und das und lass mich davon auch nicht so leiten. Also es ist nicht so, dass die Leute in meinem Umfeld, sage ich mal, die merken das sowieso nicht. Das ist etwas, was ich mit mir selber ausmache.
Ist das gut?
Ja, das ist gut, weil ich muss nicht alles und jede Gefühlslage immer auf andere Leute abladen. Das heißt nicht, dass ich nicht über Gefühle, das heißt eigentlich schon, dass ich nicht über Gefühle, ehrlich gesagt heißt es genau das. Meine Freundin sagt immer, ich kann überhaupt nicht über Gefühle reden, aber das kann ich schon, aber es ist oft zu viel zum Sagen und am nächsten Tag sieht es dann schon wieder anders aus und dann, dafür habe ich Sticker bei WhatsApp. Da habe ich jede Gefühlslage habe ich drin.
Gut, dann nochmal so eine küchenpsychologische Frage. Mhm. Wenn du die Wahl hättest, etwas weniger zu empfinden, würdest du sagen, ja?
Früher ja, mittlerweile nicht mehr. Ich würde aber auch nicht sagen, dass es ein Geschenk ist oder ein Privileg und diese ganzen verklärten Dinge, die man dann immer hört, ach, es ist doch so toll. Es ist
Fluch und Segen.
Es ist irgendwie auch gar nichts, weil es ist halt so. Und es ist auch schon okay, so wie es ist. Ich bin kein Mensch, der sich Sachen immer gerne anders wünschen würde, weil dann kommt man aus dem Unglücklichsein nicht mehr raus und dafür habe ich gar keine Zeit und keine Lust.
Das ist so lustig. Nun habe ich aber auch möglicherweise im Gegensatz zu den Zuhörerinnen und Zuhörern gerade, habe ich dich schon durch zwei Gespräche begleitet, in denen du auch wirklich auf eine erstaunliche Art, ich will es nicht Seelenstrip nennen, aber doch hast du da eine ziemlich breite Tür geöffnet in deiner Selbstanalyse. Also wenn ich jetzt an das Gespräch mit Matze Hilscher denke, da hast du schon gesagt, dass du dich ziemlich häufig häuten musstest, um dich einigermaßen zu akzeptieren. Das war, glaube ich, so vor 2 Jahren, dieses Gespräch. Um dann aber immer noch festzustellen, dass du einen beschissenen Charakter hast. Und dann denkt man gerade so, man geht gerade so mit und plötzlich kommt dann so, ah, oh, das ist so, als würde man sich an so einer Brennnessel, als würde man in so einen tollen Strauß greifen und zack, ist da so eine.
Den Effekt habe ich oft auch, Leute, so, ah, oh, die ist ja ganz, ah, nee, doch nicht.
Nein, ich denke einfach nur, in dem Moment geht es nicht darum, dass ich mich abgestoßen fühle oder so, sondern dass ich denke, oh nein, wie schade. Es kann doch nicht sein, dass ich dich mehr mag als du dich, so ungefähr.
Ich glaube, das ist bei den meisten Menschen so, dass andere einen mehr mögen als man sich selber, weil man ja die ganze Zeit gesagt kriegt, dass man sich bitte nicht selber mögen soll. Das ist nicht gut für das Geschäft, das ist nicht gut für gar nichts. Und gleichzeitig muss es ja diese ganzen Lifestyle, Mental Health. Oh, ein Eichhörnchen. Entschuldigung.
Nein. Hier war eben schon eine Maus. Also demnächst kommt hier wahrscheinlich so ein Pony. Wir wissen es nicht.
Oh, finde ich klasse. Da, siehst du da Lebensfreude? Guck mal, ein Eichhörnchen. Toll.
Gut. Reden wir weiter über Guillotinen.
Und darauf fußt ja alles. Und diese ganzen Mental Health, Lifestyle, Instagram-Coaches, die dir dann komm in meine Gruppe Links schicken und irgendwelche Mentoring-Sachen verkaufen wollen. So lernst du dich endlich lieben. Für nur 299 Euro pro Woche. Es fußt ja alles darauf, dass wir uns, das ist ja eigentlich schon fast ein Affront, wenn Leute sich selber mögen. Und
warum ist das so?
Weil es sich nicht verkaufen lässt, wenn wir uns alle endlich mögen würden.
Was lässt sich wem gegenüber nicht verkaufen?
Alles Aussehen, Cremes und Make-up und Coachings und alles. Und irgendwo muss es ja herkommen, dass wir diese ganzen Löcher in unserer Seele stopfen mit dem neuesten Amazon-Paket. Aber
bevor es Amazon gab, lass uns da mal ganz kurz, weil darüber wirst du dir, denke ich, auch schon Gedanken gemacht haben. Es hat ja nicht erst mit der Digitalisierung angefangen. Wir können viel, aber nicht alles auf die sozialen Medien schieben. Nee. Vor den sozialen Medien gab es die normalen Medien. Auch die haben die Werbung und so weiter natürlich drauf gesetzt. Ne? Je unzufriedener Menschen sind, gerade Frauen als große Zielgruppe, desto mehr kaufen sie sich Cremes gegen Zellu, gegen Haare, für Haare hier, gegen Haare da und so weiter. Also man kann schon ziemlich viel Geld ausgeben und ziemlich viel konsumieren, um sich dann unterm Strich auch nicht glücklicher zu fühlen. Ne? Also wir haben immer schon zu tun mit unseren Defiziten. War das denn 1512 auch schon so? Was denkst du? Du hast doch studiert, du musst das wissen.
Also vom Wissen her, natürlich waren da ganz andere Sachen die Priorität. Wie die Gefühlswelt damals aussah, kann ich natürlich nicht sagen. Aber ich glaube, dass je einfacher zugänglich so Konsum ist, desto unglücklicher wird man. Das glaube ich schon. Wenn man nicht die ganze Zeit mit dem Überleben, mit dem echten, also was heißt echtes Überleben, mit dem nackten Überleben, mit Essen und Gesundheit und dann kommt dann noch so eine neue Pest um die Ecke. Ich glaube, dann hat man weniger Zeit, um sich dann...
Du hast
dann,
Pest und nicht Pesto gesagt, ne?
Wir können beides...
Nein, weil ich wusste nicht, ob du schon...
1512. Ab wann
neues
Pesto?
Pesto von Barilla. Jetzt kaufen.
Jetzt
kaufen. Wenn Sie morgen nicht verhungern wollen.
Mit dem Kautara 10 könnt ihr.
Können Sie Ihre 10 Kinder, können Sie älter werden als 32.
Ja, genau. Und so ist es. Ich muss aber auch sagen, dass ich natürlich sehr hart mit mir selber ins Gericht gehe. Also es ist nicht so, dass ich mich jetzt völlig scheiße finde, aber ich fand mich völlig scheiße und langsam nicht mehr. Und ich glaube auch, dass wir durch Social Media so ein bisschen Humble Bragging gelernt haben, was ich gerade aktiv entlerne. Das habe ich das erste Mal bei Anna Duschime gelesen. Und das heißt halt dieses, dass man besonders sympathisch wirken will, ob bewusst oder unbewusst, ob das jetzt irgendeine Gaslighting-Technik ist, ob es irgendwie manipulativ im Kern an sich ist, dass man die ganze Zeit sagt so, ah, oh, ich weiß, aber oh, ich bin so privilegiert und ich fühle mich so toll und aber ich schwöre, ich denke die ganze Zeit an euch und ich weiß, ich bin auch eigentlich gar nicht so viel besser als die anderen und bla 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 und das ist dann so, irgendwann wirkt es komisch, irgendwann wirkt es super manipulativ und deswegen ist es, glaube ich, auch ein schmaler Grat. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich mich komplett scheiße finde oder nicht mag oder oh, und ich bin ja und ich kann ja nichts und ich bin ja nichts und bla bla bla, das stimmt auch nicht. Ich denke aber trotzdem, dass ich Eigenschaften hatte, die unter anderem durch Sozialisierung, patriarchale Systeme und so weiter an mir dran geklebt haben, die ich nach und nach abgeschrubbt habe. Das ist schon so und ob das jetzt mein Charakter war oder meine Sozialisierung, auf jeden Fall mochte ich es nicht und bin es losgeworden. Da bin ich ganz zufrieden drum.
Und mit welchem Duschgel hast du das abbekommen?
Das habe ich mit, mir fällt keins ein, ich dusche nicht. Nein.
Gut, dann vielleicht können wir da ja von deinen Fortschritten in diesem Punkt profitieren, indem du ein bisschen was davon preisgibst. Erstmal Musik und eine Brille, denn sonst kann ich nicht sehen. Und die Brille ist übrigens nicht von Fielmann. So, The Cooks haben wir mitgebracht. Ja. Haben wir mitgebracht,
entschuldige. Zusammen haben wir das für euch mitgebracht, für zwei.
The Cooks, naiv. Schöne kleine Geschichte dazu, die ich hier als Stichwort sehe, aber du musst sie erzählen.
Ich muss sie erzählen. Ja, ich hatte so einen richtig durchgerockten Ford Ka. Der war komplett kaputt eigentlich und ich bin damit immer zu meiner Mutter gefahren. Mit 18 auf der Autobahn und ich habe dann so riesengroße rote Kaugummikugeln gegessen. Gegessen kann ich fast schon sagen. Ich habe mir die einfach, sobald der eine Sekunde Geschmack verloren hat, nächste Kugel rein in die Fresse, scheißegal, was soll der Geiz. Und dachte mir irgendwann, manchmal habe ich das so, das ist jetzt ein Moment, den musst du genießen eigentlich, Tara. Und dann ich so, okay, jetzt und jetzt genießen. Und ich wusste damals schon, ah krass, das werde ich nicht vergessen. Und habe ich auch nicht. Und an der einen, so wirklich so Kaugummikugel, Zigarette, Zigarette, Kaugummikugel. Ich war einfach so, oh Gott, ich war so jung, es tat weh. Mein Gott, war ich jung. Also ich wäre richtig sauer, wenn ich jetzt an mich zurückdenke, wie jung ich war und ich wusste das. Ich wusste, wie geil ist das eigentlich gerade. Gott, ist das geil. Und das erinnert mich daran für immer, glaube ich. Seeing it is your fault, although you could have done more. Oh, you're so naive, yeah, so how could this be done with such a smiling sweetheart? Oh, and your sweet and pretty face is such an ugly way for something so beautiful. Oh, that every time I look inside, I know.
Dies ist der Textanalyse nach Klapp. Da gab es eben diese eine Line, die dich wahnsinnig gemacht hat, diesen einen Satz, der da hieß.
Jetzt gerade?
Ja.
I may say this is your fault, because I know you could have done more. Boah, wird mir das jemand sagen?
Dann würdest du...
Oh, das zwirbelt schon. Wenn ich mag, boah. Ich finde, das ist so selten und das durchlebe ich oft durch Lyrics und Literatur natürlich, wie Menschen einen sehen. Ich finde, das ist tatsächlich sehr selten, dass Menschen einen sehen, so richtig sehen. Und das Verhalten so richtig analysieren und sich auch Zeit nehmen, um das Verhalten des anderen zu analysieren. Ich glaube, wenn man mich beleidigt oder was auch immer, das ist mir so egal, das interessiert mich leider gar nicht. Aber wenn sowas kommt... Ich weiß, du hättest mehr machen können und durch dieses Versäumnis deines Nichttuns ist etwas deine Schuld. Boah, aua. Ich brauche, glaube ich, so eine ganze 3 bis 5 Arbeitstage, um mich zu erholen.
Nein, vor allen Dingen gerade, wenn die Person recht haben sollte.
Ja, die haben ja da meist recht. Also wenn du dir die Mühe gibst, diesen Satz so auszuformulieren, ja, dann hast du wahrscheinlich meist recht.
In diesem Einsatz steckt ein ganzes Diskussionsuniversum, wenn man so will. Denn Frage 1, wir sind ja immer die Projektionsfläche eines anderen. Mhm. Wenn du sagst, wir würden gerne so gesehen werden, wie wir sind, fängt es ja schon damit an, dass wir selbst oft nicht mal in der Lage sind, uns so zu sehen, wie wir sind. Abgesehen davon, dass wir irgend so eine gallertartige Masse sind und uns ja im Idealfall auch noch verändern. Also wie wir vor 2 Jahren waren, sind wir vielleicht im Idealfall gar nicht mehr und haben uns verändert. Aber der Rest bleibt ja Projektion. Ich kann ja als deine beste Freundin, kann ich bestimmte Reaktionen voraussagen. Ich weiß, was du erlebt hast, was dir wehtut. Und doch, ich komme wahrscheinlich nur ganz nah an dich heran, aber ich werde nie zu 100% fühlen, was du fühlst. Mhm. Und mache vielleicht auch den Fehler, dich irgendwo falsch einzuschätzen. Ist das eine Sache, die einen traurig machen sollte, dass man nie so 100%ig von jemandem gesehen und erkannt wird oder nur so temporär?
Ich habe eine Zeit lang, wie schlimm sich das auch anhört und wie unsympathisch, ich habe eine Zeit lang, hatte ich so eine kleine Obsession mit verschiedenen Konzepten und Aristoteles hatte ja das Konzept, auch die Melancholikerin. Und ich glaube, dass ich eher dazu gehöre und da war auch so ein Grundgedanke, dass man unbedingt gesehen werden will und das habe ich auch in Nemesis Töchter habe ich das geschrieben. Ich wollte unbedingt gesehen werden, aber ich wusste nicht von wem. Und das ist so ein bisschen die Frage, möchte ich wirklich gesehen werden als Ganzes und wenn ja, warum will ich gesehen werden, damit ich mich selbst irgendwie besser ertragen kann oder nicht so einsam fühle?
Vielleicht könnte es auch einfach den Grund geben, dass man um seiner selbst willen geliebt werden möchte. Das ist ja eigentlich, das wohnt uns allen ja, glaube ich, inne. Ne? Das ist ja wie so ein Stein, der um unseren Hals hängt. Selbst Menschen, die die Welt verändert haben, wodurch auch immer, leiden vielleicht noch darunter, nicht bedingungslos von ihren Geschwistern, Eltern, Männern, Frauen geliebt zu werden. Wir wollen ja gesehen werden und wir wollen, dass jemand sagt, toll, wie du bist. Schön.
Klasse.
I love you.
Ja. Ich weiß gar nicht, ob das was damit zu tun hat, wie viel man erreicht hat oder wie alt man ist. Ich glaube, dass das einfach so ein Grundbedürfnis ist. Ich glaube aber auch, dass das erstens Zeit braucht und dass es sehr schwierig ist. Und ich glaube auch, das ist für mich so das größte, der größte Scam. Es gibt so ganz oft Leute, die sagen, und damit bin ich auch nicht mit vielen aus meiner eigenen Community einig oder in meinem privaten Umfeld auch. Aber es gibt Leute, die sagen, ja, wenn man jemanden mal geliebt hat, dann kann man sich immer irgendwie einen Weg zurückkämpfen in einer Beziehung oder sonst was, weil die Person hat dich ja mal gesehen. Und das glaube ich aber nicht.
Nein.
Nee, ich glaube das nicht. Ich glaube, manchmal kann zu viel passiert sein in Beziehungen. Das ist einfach so, dann kann man nicht zurück. Und dann ist es auch nicht heroisch, dann immer wieder aneinander zu arbeiten und festzuhalten. Das geht einfach nicht. Irgendwann hat man sich so ein bisschen aufgebraucht, ausgetrunken, ich weiß es nicht, es ist zu Ende konsumiert und dann hält man fest und weiß gar nicht mehr woran. Und ich glaube schon, dass es einen dann so ein bisschen die Augen verklären kann für Personen, die dich vielleicht besser sehen könnten. Und wenn wir nicht mehr die sind, die wir vielleicht vor 2 Jahren waren, dann sieht die Person, die wir uns jetzt rausgesucht haben, besser und neuer und dann steht man sich oft selbst im Weg und weiß gar nicht, wird man jetzt gesehen und wieso sehe ich mich eigentlich auch so anders und boah, ist das anstrengend,
das ist super,
Mensch zu sein.
Es ist so anstrengend,
mein
Mensch
Gott,
zu sein.
How strange to be something oder someone at all.
Und dann kommt ja noch hinzu, dass, dass man sich bewusst oder unbewusst oft auch noch die Falschen aussucht, von denen man beurteilt oder verurteilt, validiert, bewertet werden möchte. Ne? Es sollen die Coolen sein. Es sollen nicht die und die sein, aber es sollen die und die sein. Auch das ist ja wirklich komisch mit anzusehen. Und ich habe diese Erwachsenen oder vermeintlich erwachsenen Menschen auch nur als Beispiel genannt, die schon die Welt weil solange man noch jünger ist und eine Orientierung sucht und von den coolen Personen geliebt werden will, kann man sagen, ja, okay, du bist noch auf der Suche nach dem Leben, klar, nach dir selbst. Aber absurderweise verlieren wir das nicht, auch wenn wir älter werden. Das ist das Komische. Nicht.
Ja, definitiv. Ich glaube auch, dass das so ein bisschen etwas ist, unfairerweise, was man so mit jungen Leuten verbindet. Dass man sagt, ah ja, du bist noch jung, du willst noch gesehen werden, du willst noch gefunden werden. Aber ich glaube, wir alle wollen irgendwie von irgendwem gefunden werden und wissen, dass man jetzt da ist und auch da bleiben darf und auch so sein darf, wie man ist. Und das ist so selten, glaube ich. Ich glaube, das ist so, so selten. Und wenn man das dann findet, dann ist es auch so ein bisschen, ich glaube, schwierig zu erkennen, dass es so ist. Dass man sich so wirklich so denkt, so, oh krass, bin ich jetzt, sieht mich, hä? Ach so, ich darf einfach sein, wie ich bin? Das ist irritierend. Ich schreibe dir erstmal 3 Wochen nicht.
Dein Opa ist so.
Mein Opa ist so. Ja, mein Opa ist schon ziemlich gut. Opa, wenn du das hörst, ich finde dich klasse.
Das weiß ich auch nur deswegen, weil du ihn im Nachsatz deines aktuellen Buches erwähnst und weil du die Situation so beschreibst, inklusive Eichhörnchenmusterdecke, dass ich zuerst nicht wusste, ob du eine Erinnerung beschreibst, die da war, als du 12 warst. Mhm. Und habe mich dann gefreut bei der Vorstellung, dass das jetzt gerade erst passiert ist, weil er dir geraten hat, Nemesis als Göttin. Du hast gesagt, das ist die Göttin der Rache. Und er hat gesagt?
Ausgleich.
Rache.
Hat jemand Rache gesagt?
Wer ist die Frau mit den Schwertern im Garten?
Was Tara sagt.
Sagte. Also, wer ist Nemesis?
Nemesis ist die Göttin der ausgleichenden Gerechtigkeit. Ich dachte auch immer, ich bin deine persönliche Nemesis, bla bla bla, Rache, 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 Krawall. Aber es, ich, ganz genau.
Hier ist heute die Tiershow.
Hier ist richtig was los.
Du, ich glaube, wir müssen einfach jetzt mal Musik spielen und uns wieder fangen.
Wir fangen uns mal.
Wir fangen uns. Muse hast du mitgebracht. Hoodoo.
Geil.
Sag mal, warum?
Oh, also Muse sowieso. Muse hat verbalisiert, was ich erst nur gedacht habe. Muse hat mich sehr geprägt. Das ist meine absolute Lieblingsband und dafür komme ich direkt ins Gefängnis. Nachdem ich hier rausgehe, steht schon jemand draußen und führt mich ab. Weil wenn man Muse und Radiohead zusammen liebt, dann gibt es immer irgendwen, der dich hasst. Weil Radiohead sagt, Muse hat uns nachgemacht und andersrum. Und da muss ich leider sagen, Radiohead, ich liebe dich, aber komm mal kurz klar. Muse ist leider Gott höchstpersönlich. Die sind neben Nemesis im Olymp. Ist mir scheißegal, wer was anderes sagt, wird geblockt. Ich habe mich komplett besoffen auf der Fashion Week mein erstes Tattoo stechen lassen. Muse. Mein Kumpel hat gesagt, es sieht aus, als ob jemand einen Stift getestet hätte. Und ein bisschen stimmt es auch. War vielleicht auch so, war zu besoffen, ich erinnere mich nicht. Aber ja, so sehr liebe ich Muse.
Wir spielen das jetzt mal. Radio 1, die Hörbarust, ist eine Radiosendung und ein Podcast. Sie können sich diverse Gespräche noch in der ARD Audiothek anhören oder über YouTube oder die Radio 1 Seite, zum Beispiel mit dem wunderbaren Toni Bauer oder mit Matze Hilscher, Gazelle, Maximilian Mund, Conny from the Block, Jaguda Marinic, Christian Ulmen oder Karin Mioska. Heute ist die Kolumnistin, Web-Videoproduzentin, Autorin Tara Luise Wittwer hier zu Gast. Sie kennen sie sicherlich aus ihren Formaten TikToksik oder auch Was Tara sagt. Was ich jedes Mal so lese, ich lese da immer so Raster. Ich lese in diesem Was Tara sagt, was so zusammengeschrieben ist, lese ich immer. Aber ich glaube, du warst zu Gast bei jemandem, da habt ihr auch diese verschiedenen.
Okay. Irgendwer dachte, ich bin so folierter Golf, so Was Tara sagt.
Das ist natürlich auch nicht schlecht.
Das ist ja ziemlich okay. Lustig.
Du bist am 9.9.1990 in Elms, also überhaupt gar keine Entschuldigung für jemanden, der dich kennt und deinen Geburtstag vergisst. Ist schwierig.
Es ist total witzig, weil bei mir sind ja komplett wilde Nummern. Ich bin am 9.9.99 9 geworden. Und währenddessen ist meine Mutter am 9.9.99 33 geworden, weil sie am 9.9.66 geboren wurde.
Was?
Ja, keine Ahnung, hört sich an wie ausgedacht. Es ist nicht.
Habt ihr den Tag irgendwie besonders verbracht?
Ja, ich hatte so ein Mickey-Maus-Oberteil an und habe mich voll geärgert, dass bei Kika ein Mädchen besucht wurde, die am 9.9.99 9 geworden ist und ich wurde nicht besucht. Ich habe gesagt, krass, Kika müsste doch aber eigentlich schon in ganz Deutschland gucken.
Ach, Kika.
Ja.
Ich dachte jetzt Kick, Klamotten-Discount.
Nee, Kika, der Sender, der hat eine besucht und ich so, krass, bei mir waren die nicht. Und meine Mutter so, ja, nächstes Mal. Ich so, nächstes Mal ist ja, so blöd bin ich jetzt auch nicht. Ich verstehe schon, dass 9.9.99, das ist nächstes Jahr nicht mehr. Und das hat sie dann auch zugegeben.
Manchmal, finde ich, meint man noch etwas Norddeutsches aus dem herauszuhören, was du sagst oder wie du es sagst. Aber eigentlich ist das wahrscheinlich auch Projektion, ne?
Nee, ja, mein Vater ist Hamburger und deswegen, ich sage zum Beispiel Kaffee anstatt Kaffee.
Und du sagst auch, mein Vater ist Hamburger.
Mein Vater ist aus Hamburg.
Ja,
doch. Also ich habe so seinen Sprech so ein bisschen schon drin. Ich habe, ich glaube, anderthalb Tage in meinem Leben in Elmshorn verbracht. Ich habe gar nichts mit Elmshorn zu tun. Keine Ahnung, was da los war. Aber ich bin am Niederrhein aufgewachsen. Und die haben ja auch so ein melodisches Gesabbel, sag ich mal. Das habe ich auch noch drauf. Bin aber gar nicht so gut im Dialekten nachmachen.
Denn du kommst eigentlich, haben deine Eltern dich nicht auch? Nee, du kommst aus nichts.
Aus nix.
Aus dem Nichts. Deine Eltern haben sich in Berlin kennengelernt. Glaube ich, zusammen gelebt.
Ja, ne? Die haben ganz lange in Berlin gelebt und sind kurz vor meiner Geburt einfach weggezogen. Genau.
Aus irgendwelchen Gründen.
Nee, nicht mal da, aber in so einem Kaff ganz weit oben. Und dann war, glaube ich, die erste Wahl Elmshorner Krankenhaus. Und diesen Satz hat noch nie jemand vor mir gesagt und wird wahrscheinlich nie jemand. Die erste Wahl ist das Elmshorner Krankenhaus. Nein, wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht ist es ein super Krankenhaus. Keine Ahnung, ich kann mich nicht so dran erinnern.
Du hast mal gesagt, deine Mutter sei um einiges jünger als dein Vater. Ihretwegen oder beziehungsweise deinetwegen sind deine Eltern aus der Großstadt rausgezogen, erstmal an den Niederrhein. Und Niederrhein muss eine sehr, sehr gute Zeit gewesen sein.
Mhm. War schön.
War das denn, seid ihr da zu Verwandten gezogen oder ins absolute Nichts? Also ihr
einfach
kanntet
so.
Da niemanden, nee, einfach so.
Ja, wir kannten da niemanden. Ich weiß gar nicht, warum wir da gelandet sind, aber ich mochte es da sehr gern an der holländischen Grenze. Mein Opa ist auch Holländer. Ja, und ich mochte es da sehr, sehr gerne. Ich finde ja auch, dass Holland sehr ähnlich ist zu England, von den Bauten, von den Backsteinen, von den Fensterläden. Ich weiß nicht, mich überkommt immer ein Gefühl von Zuhause und Frieden, wenn ich diese Bauweise sehe. Es gefällt mir sehr gut. Und auch da würde ich natürlich sagen, ich romantisiere und verkläre da meine Kindheit. Aber natürlich war nicht immer alles richtig toll oder so, aber für mich
schon. Ist es ja auch
schon,
nicht. Es gibt keine Kindheit, nee, in der alles toll ist.
Aber ich war da schon sehr glücklich, sag ich mal, in Brüggen am Niederrhein.
Ja.
Ja, war toll. Ich hab's geliebt.
Bist du Einzelkind? Also als Einzelkind groß geworden? Ja, ja, das bist du, ne? Genau.
Ja.
Ich glaube, es sind dann später noch Halbgeschwister dazugekommen. Dann wackelte die Idylle ein bisschen. Deine Eltern haben sich getrennt. Du warst 13, glaube ich, und ihr seid nochmal umgezogen. Ihr seid, glaube ich, sowieso häufiger mal umgezogen.
Ja, ich bin sehr, sehr oft in meinem Leben umgezogen.
Und das führt ja dazu, dass Menschen entweder sich gar nicht gerne mehr auf andere einlassen oder besonders gut sind darin, weil es schnell gehen muss.
Meine Freundin meinte letztens zu mir, bis ich mich jemandem öffne, das ist so ein bisschen vergleichbar mit Frodo, der so durch Mordor stapft. Also bis man da den Ring los wird, hat man erstmal eine Reise vor sich. Andere nennen mich liebevoll Auster. ich finde, so schlimm ist es nicht. Aber anscheinend ist es das doch. Ich glaube, Leute haben auch, wenn sie mich online sehen, eine relativ starke parasoziale Beziehung zu mir, weil ich auf Instagram natürlich Dinge teile, aber trotzdem bin ich eine sehr, sehr, wie du ja selber schon am Anfang gesagt hast, private Person. Das war ich schon immer. Und auch wenn ich enge Freundinnen habe, und die habe ich, wirklich einen sehr stabilen, guten Freundeskreis, gibt es ganz viele Sachen, die ich einfach nicht erzähle, weil ich erstens denke, sie sind gar nicht so relevant, und zweitens, wenn ich sie ausspreche, sind sie ja wahr, und wer hat dafür denn Zeit?
Nee, wer hat dafür denn Zeit? Ist ja nur ein Quatsch, ist ja interessant. Also ich wiederhole mich jetzt, wenn ich sage, dass ich in den Gesprächen, in denen ich versucht habe, dich ein bisschen kennenzulernen, in den Podcasts, die ich mir in Vorbereitung angehört habe, schon gedacht habe, wow, du bist auch so eine Kandidatin, die Vollnarkosen liebt.
Ey, weißt du was? Das Gegenteil. Ich habe noch nie eine bekommen. Oh. Ich hasse das. Fass mich nicht an. Es musste eine Operation abgebrochen werden, weil mein Kreislauf zusammengebrochen ist. Voll nervig auch. Weil ich keine Narkose wollte. Ich will keine Narkose. Ich will nicht wissen, was ihr dann macht. Ich vertraue euch nicht. Ich vertraue diesem Zeug nicht. Ich will
Wahnsinn.
Nicht. Nee. Und meine Freundin, die ist auch meine Ärztin, also Shoutout an dich, die hat gar keinen Bock mehr auf mich. Die gibt mir irgendwelche Medikamente oder irgendwas, verschreibt die mir, und dann nächster Satz, das machst du ja eh nicht. Und dann sag ich mal, ja, gut.
Dafür siehst du frisch und gesund aus. Wahrscheinlich ist das das Beste, was du machen kannst.
Ja, ich weiß auch nicht. Also
nein, aber das ist wirklich erstaunlich. Hätte ich jetzt gewettet, weil das Abgeben dieses Gehirns, dieses
ja, schön wär's.
Du bist ja dein, ja, aber das ist so. Genau das ist es. Und du hast nicht viel Zeit, um dir dessen bewusst zu sein. Es sind so 2,5 bis 3 Sekunden, wenn du Glück hast, dass du merkst,
Ich wünschte,
diese Maschine, die so heiß läuft, und in deinem Fall läuft sie, glaube ich, auch wirklich 24 Stunden. Du hast so einen Akku, der nie auszugehen scheint in puncto Selbstregulation, Selbstkritik, Wahrnehmung und so weiter. Das scheint bei dir extrem ausgeprägt zu sein. Da kann ich mir vorstellen, dass da doch so eine Sehnsucht sein muss, dass da einfach mal, es muss ja nicht irgendwie diese horizontale Linie auf dem Bildschirm sein, die am Ende da steht. Aber es kann ja einfach mal so ein Schlummern und so eine Ruhe sein.
Dafür lese ich. Das ist meine liebste Form des Eskapismus. Ich lese viel, und dann ist es gar nicht mehr so laut in mir drin. Das ist ganz schön.
Und da kannst du dich auch richtig gut fokussieren.
Komplett.
Immer schon?
Immer
oder
schon.
Musstest du das lernen?
Immer schon.
Weil das kennen ja auch viele Menschen, dass sie lesen, umblättern, lesen und dann, was habe ich eigentlich die letzten zwei? Nein, du bist dann drin.
Komplett.
Ist das eine Muskulatur, die du dir angewöhnt hast im Zuge deines Studiums, oder konntest du es vorher schon?
Nein, immer schon. Ich habe immer schon gelesen und geschrieben. Immer schon. Mir war immer klar, ich will was mit Schreiben machen. Ich weiß gar nicht, warum, weil niemand in meiner Familie ist so sehr schreiben, lesen. Also lesen, alle lesen, aber eher so, ich sag mal, Unterhaltungsliteratur. Mein Opa liest schon sehr, sehr viel, auch Wissen. Aber ich hab so eine fast schon verzweifelte Liebe zur Literatur und Worten, die ich sehr selten bei anderen gesehen habe in diesem Ausmaß. Also es ist mein Rettungsanker. Ich krall mich richtig an Worte, die tragen mich durch den Tag. Und wenn Leute das ist ganz gefährlich, wenn Leute das Richtige zu mir sagen, dann stolper ich Hals über Kopf in die Reihen und muss mich dann wieder versuchen, so, okay, warte, die haben nur gerade das Richtige gesagt, das weiß ich dann auch. Da verknalle ich mich zu schnell. Das ist ganz schlimm.
Aber schön beschrieben. Hm. Poor Misguided Fool von Star Sailor hast du mitgebracht. Hm. Warum?
Schöner Text. Das ist ein schöner Text. Auch das erinnert mich ein bisschen an meine Mutter, das Lied. Und ich kenne von denen gar nicht so viel. Ich war mal auf einem Konzert nur wegen diesem Lied. Und meine Mutter, die spielen auch in so kleineren Clubs, auch viel in England. Und die wohnt in England, meine Mutter. Und immer wenn sie das Lied live hört, ruft sie mich an mit FaceTime. Und es ist... Ich finde, das ist so ein relativ fröhliches Lied, wenn man es hört. Aber auch da schwingt immer noch so ein bisschen Melancholie mit und das gefällt mir ganz gut, glaube ich.
Radio 1. Hörbar. Prost.
Tara Louise Wittwer ist heute hier zu Gast. Sie ist unter anderem Kolumnistin bei Spiegel Online. Sie ist Autorin, aber nicht einfach nur Autorin. Sie ist mehrfache Bestseller-Autorin. Ich habe mir sagen lassen, dass das was kostet, sich diesen Spiegel-Bestseller-Aufkleber drauf zu machen aufs Buch. Ich kenne einen befreundeten Autor, dessen Namen ich jetzt natürlich nicht nenne, aber der hat gesagt, nee, wenn man sich aber einfach selbst einen Aufkleber macht, auf dem man Bestseller-Autor steht, dann ist es natürlich kostenlos, aber wenn man Spiegel-Bestseller-Autor draufklebt, was natürlich verkaufsfördernd ist, dann muss man abdrücken an den Spiegel, finde ich interessant.
Echt?
Ja.
Boah, dabei hasse ich diesen Scheiß-Sticker.
Wieso hast du den?
Ich mache den immer ab. Das stört die Ästhetik des Covers.
Wenn du selbst ein Buch kaufst von jemandem und beeinflusst es dich in deinem Kaufverhalten?
Überhaupt nicht. Also doch, ich kaufe die weniger, ehrlich gesagt. Nein,
das kann nicht sein.
100%.
Warum?
Warum? Ja eben, warum ist es ein Bestseller? Wenn es alle gut finden, ist es dann gut.
Ja, aber ist es dann schlecht?
Auch nicht zwingend, aber ist es dann noch lesbar?
Ja, warum nicht? Würdest du sagen, dass du dich mit Absicht vom Mainstream... Nein, das machst du nicht.
Das habe ich mich auch damals schon gefragt, ob ich extra so diese Hipster-Mentalität habe. So, ich fand es cool,
Alle es hatten.
Nee, tatsächlich nicht. Das finde ich richtig schrecklich. Aber ich glaube, dass die Bestsellerliste nicht automatisch natürlich von Qualität strotzt. Das heißt aber nicht im Umkehrschluss, dass alle Bestseller schlecht sind. Das stimmt natürlich auch nicht. Aber ich weiß, dass es bei Romanen einfach viel schwieriger ist, in die Liste reinzukommen. Und deswegen beeinflusst es nicht mein Kaufverhalten. Ich glaube, es ist nicht mehr, es ist nicht weniger. Es ist nicht so, dass ich mich besonders interessant finde, weil ich dann nur Bücher lese, die keine Bestseller sind, weil es gibt sehr viele gute Bestseller. Aber es beeinflusst mich in keinster Weise, ob dieser rote Sticker drauf ist oder nicht.
Hast du als Kind viel gelesen?
Immer.
War das auch eine Art von Eskapismus? Also der erste Teil deiner Kindheit, wenn ich das richtig rekapituliert habe, war sehr schön und leicht in Teilen. Du nickst vorsichtig. Also nochmal, wessen Kindheit, wessen Leben ist schon nur leicht oder nur schön? Aber es gab so einen Cut, da wurde es auf jeden Fall definitiv sehr viel schwieriger, nachdem sich deine Eltern getrennt haben. Und du mit 13, du hast dich auch entschieden, zu deinem Vater zu gehen.
Beides. Aber meine Mutter ist dann irgendwann weggezogen und dann bin ich bei ihm geblieben.
In deinem aktuellen Buch Nemesis Töchter gibt es auch also mehrere Parts, in denen dieses Muttersein vorkommt. Aber du hast auch über deine Mutter geschrieben, sinngemäß, ich zitiere das jetzt oder fasse das jetzt so zusammen, dass du ihr möglicherweise dieses eigene Leben damals gar nicht zugestanden hast, weil sie doch Mutter war. Wenn Mütter Mütter sind, dann haben sie Mütter zu sein und haben für das Leben der Kinder zuständig zu sein. Und war deine Mutter, wenn ich jetzt richtig zurückrechne, wahrscheinlich 26, als sie dich bekam? Wie alt war sie? Ja, 26. Und hattest du das Gefühl, sie war nicht bereit, dieses Leben einfach
Nee, überhaupt nicht. Glaube ich nicht. Es ist einfach so gewesen, dass ich so in ganz vielen internalisierten Dingen, glaube ich, drin war. Und ich weiß ja nicht, ob alle darüber reflektieren müssen. Damit meine ich nicht, niemand hat die Gedanken, die ich habe. Natürlich nicht, aber vielleicht hatten manche die Gedanken schon viel früher oder die kamen natürlicher zu ihnen als bei mir. Ich habe ja in der Mrs. Töchter geschrieben, Mütter sind nicht nur Mütter, sondern auch Menschen. Und wie enttäuschend war es für mich, zu merken, dass meine Mutter auch ein Mensch war. Und das fasst es ganz gut zusammen. Ich dachte, Mütter sind da, um für ihre Kinder zu leben und danach für ihre Ehemänner und nicht für sich. Wie egoistisch ist es denn jetzt, dass eine Frau auch noch für sich leben will? Und das als Mutter? Mein Gott. Und nach habe ich erst verstanden, wie giftig und übergriffig diese Gedankengänge, die dann auch in Popkultur immer wieder reproduziert worden sind, wie giftig das ist und wie schwierig es ist, sich davon loszumachen. Und stell dir jetzt mal vor, dann gibt's noch Frauen, die wollen gar keine Kinder. Oh, verbrennt die Hexe.
Ja. In der Zeit, in der du ein junges Mädchen warst, war sie, so erscheint es mir, auch irgendwie noch ein junges Mädchen. Also sie, du warst viel im Netz, du hast viel gelesen, aber für dich, das hast du in einem Interview mal gesagt, war das Internet eine ganz wichtige Sache und ein Platz, in dem du dich aufgehalten hast. Sie aber auch, also ne, um, keine Ahnung, Kontakte, Konzerte, also wart ihr gar nicht so weit auseinander. Und durch diese Trennung gab es einen großen Cut. Ihr seid ins Hochsauerland gezogen. Da war für dich alles anders und alles neu. Und du hast in dem Moment gegen dieses Konstrukt Familie, ging irgendwie flöten. Dein Freundeskreis, deine Schule, die Menschen, mit denen du zu tun hattest, deine Umgebung, und offenbar hast du es da ja sehr gemocht am Niederrhein. Du hast von diesem Haus mal sehr, es muss ein ganz besonderes Haus gewesen sein, in dem du gelebt hast.
Ja, ich habe immer gesagt, im Hochsauerland, das war wirklich so, wir sind diesen Berg da runtergefahren in das Dorf, wo wir dann gewohnt haben. Und es war ein bisschen so, als ob man die Farbe abgedreht hat, als ob die Sättigung rausgenommen wurde. Und genau so sah es aus, von rotem Backstein hin zu weiß verputzten Häusern mit schwarzen Dächern. Ich dachte mir, wo ist die Farbe? Wo ist denn die ganze Farbe hin? Wo ist das Licht? Das werde ich bis heute nicht los, dieses Gefühl, wenn ich im Sauerland bin. Es ist natürlich schön, um mal durchzufahren. Wenn Merz sagt, Deutschland braucht mehr Sauerland, dann würde ich am liebsten so vehement dagegen widersprechen. Also es geht nicht. Und dann kriege ich ganz oft Nachrichten, wenn ich irgendwie, ich weiß nicht, was poste über neue Eskapaden mancher Leute, die zufälligerweise auch auf derselben Schule waren wie ich. Ja, aber nicht alle im Sauerland sind so.
Oh, ja, das kann man ja, diesen Satz nicht alle. Sauerländer. Das ist schon fast wieder lustig.
Ja, ich verstehe das auch natürlich nicht. Alle sind nie immer alle. Also ich weiß auch nicht, wie oft ich das noch in irgendeiner Weise klarstellen muss, wie oft ich es ranhängen oder vorausschieben muss. Nicht alle, ja, nie nicht alle. Das haben wir verstanden. Mein Satz verliert nicht an irgendeiner Bedeutung oder Bewertung, wenn ich es nicht mal sage. Es ist so anstrengend geworden, wenn man Sachen sagt, dass man auch immer alles sagen muss. Es gibt keinen Subtext mehr, kein eigene Transferleistung, um so ein bisschen zu verstehen. Ja, natürlich nicht alle. Aber wenn du mir schreibst, nicht alle, dann bist du eigentlich schon mitgemeint.
Ja, aber da bist du mittendrin, sowohl, da bist du Täterin und Opfer zugleich, wenn man so will. Das ist jetzt natürlich sehr provokativ formuliert, aber dadurch, dass du zu den Menschen gehörst, die auch andere anhalten, sensibler mit Sprache umzugehen und zu bestimmten Befindlichkeiten zu stehen. Die Kehrseite der Medaille ist, dass man oft in der Kommunikation nicht vorankommt, weil jeder Mensch Befindlichkeiten anmeldet. Das klingt jetzt ein bisschen verächtlich, so ist es nicht gemeint, aber es ist auch nicht ganz unverächtlich gemeint. Es ist irgendwie so in between. Ja, weil ich habe mir schon sehr viele Gedanken darüber gemacht. Nur minimal als Selbstbetroffene bei Insta habe ich natürlich auch meine eigenen Erfahrungen gemacht. Ich bin sehr froh darüber, dass sich da vor einiger Zeit was verändert hat und noch verändert. Ich merke aber auch, das macht die Sache nicht besser. Einfacher schon mal gar nicht, darauf lasse ich mich aber ein, da bin ich bereit. Muss nicht alles einfach sein. Aber wir springen jetzt thematisch, ist klar, aber da kommen wir über kurz oder lang, wenn wir da jetzt gelandet. Wann ist es legitim, sich verletzt zu fühlen oder jemanden darauf hinzuweisen, das hast du falsch gemacht, das ist nicht gut, das ist nicht in Ordnung, das ist der falsche Ausdruck, du verallgemeinerst, was auch immer. Wer ist da das Korrektiv oder wen machen wir zum Korrektiv?
Ja, das ist natürlich eine Frage, die nicht beantwortet werden kann. Das ist sowieso ganz klar, das wissen wir alle. Ich habe nicht dieselbe Meinung wie Leute, ich sag mal, in derselben Bubble, sag ich mal. Auch da sind wir uns natürlich ganz viel unein. Also ich habe eine Bekannte, mit der habe ich ganz lange drüber gesprochen, was jetzt wichtiger ist. Impact over Intention oder Intention over Impact?
Übersetz mal. Ja,
ist es wichtiger, wie ich etwas gemeint habe oder wie es bei jemandem ankommt? Und sie sagt, dass der Impact wichtiger ist, wie es bei jemandem ankommt. Das heißt, wenn ich etwas sage und es verletzt die Person, dann ist das jetzt wichtiger. Es ist ausschlaggebend, wie die Person sich dabei fühlt. Ich allerdings bin der Meinung, dass Intention wichtiger ist. Wie habe ich
die Absicht, wie hast du es gemeint?
Wie habe ich es gemeint? Ist meine Intention gewesen, dass ich dich verletze? Habe ich das mit Absicht gesagt? Wenn ja, warum? Was ist da vorgefallen? Und ich finde, selbst da waren wir uns nicht einig, weil ich sehe natürlich den Punkt, dass es relevant ist, habe ich jetzt jemanden verletzt? Natürlich ist es nicht egal, aber es ist schon ein Unterschied, ob ich das mit Absicht gemacht habe oder nicht. Und ich glaube, dass diese ganze zwischenmenschliche Klaviatur relativ schwierig ist zu verstehen, zu bedienen und da irgendwie durchzukommen. Und ich glaube, dass wir sehr viel wohlwollender miteinander umgehen müssen. Das ist so. Und ich glaube, wenn wir uns immer vor jeglichen Diskursen verschließen, um einen Punkt zu machen, kommen wir ja in irgendeiner Weise nicht weiter. Wenn ich meine TikTok-Videos mache beispielsweise, das ist natürlich niedrigschwelliges Infotainment, dessen bin ich mir auch bewusst. Das weiß ich ja und das mache ich mit Absicht so. Da ist es schon so, dass wenn mir dann Leute schreiben, ja, aber so habe ich das nicht gemeint und ich habe jetzt nochmal drüber nachgedacht oder, dann lösche ich Videos auch irgendwann wieder. Also ich mache das nicht so Klicks um jeden Preis, das finde ich nicht nur schäbig, sondern auch, ja, eine intellektuelle Bankrottleistung, ehrlich
also
gesagt.
Also wenn ich das kurz, wenn ich da nachfragen darf, das heißt, TikToxic, wer das nicht kennt, dir werden Videos zugespielt oder du hast sie selbst entdeckt von zumeist Männern, die sich zumeist frauenfeindlich, verächtlich, wie auch immer verhalten. Das können Ausschnitte aus einem Podcast sein, das können einfach Videos sein von Typen, die sagen, ey, kein Wunder, dass kein Typ euch will, ja, weil Frauen sind so bla bla.
Aber du musst es auch mal richtig sagen, die sagen mal Frauen, es ist immer genau dieser Frauen und dann fangen sie an und dann da mache ich schon, ich mache schon aus, wenn ich das höre, ich träume davon, Frauen, halt die Fresse. Ich schwöre, ich kann nicht mehr.
Und du hast nämlich gerade gesagt, und wenn die dann aber Kontakt zu dir, also du führst sie, das heißt, du führst sie vor, du re-veröffentlichst ja im Grunde nur, was sie und kommentierst es.
Genau, ich mache aber, was sehr wichtig ist, oder es gibt ja viele Leute mittlerweile, die so Reaction-Videos machen, ich gehe nie auf die Person persönlich, das hasse ich wie die Pest. Und ich führe die Leute auch nicht vor im Sinne von, guck mal, wie dumm du bist, dass du das nicht weißt. Guck mal, wie dumm du bist, dass du das nicht gesagt hast. Und ich mag auch nicht dieses super vulgäre, dann irgendwie Mittelfinger oder sagen so, ah, bist du dumm, ah, bist du scheiße. Da hat jeder, sage ich mal, seine eigene Herangehensweise. Ich mache das eher mit meinem, dann doch eher, ich sag mal, sarkastischem Unterton. Das mögen dann manche nicht, manche schon. Ist ja auch eine Freiwilligkeit, sich das anzugucken. Aber ich achte schon darauf, dass ich so einen schmalen Grat habe zwischen Infotainment. Entertainment. Ja.
Sehr schön gesagt. Aber worauf ich hinaus wollte, wenn dann einer dieser Protagonisten Kontakt zu dir aufnimmt, weil dem ja auch viel folgt. Du hast eine sehr, 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 sehr große Öffentlichkeit. Es wird wahrgenommen. Dann kann ich mir vorstellen, dass dass die dann auch ein bisschen Wind kriegen, dass ihnen schon ein bisschen Kritik auch entgegenbläst. Und dann kann es ja sein, dass sie keinen Bock mehr drauf haben oder aber, dass sie wirklich geläutert sind, dass sie Kontakt zu dir aufnehmen und sagen, und das will ich gar nicht immer in Abrede stellen. Also ich glaube wirklich, dass es Typen gibt, Menschen gibt generell, denen man sowas vor den Latz knallen muss und die dann zum ersten Mal begreifen, was sie da eigentlich von sich geben.
Also es gab jetzt schon 2-3 Mal die Situation, wo mir dann geschrieben wurde und ich auch das gemerkt habe. Ich glaube schon, dass ich erkenne, wenn es so gemeint wird oder wenn die Intention wieder einfach nur ist, so lösch mal das Video. Das merke ich relativ schnell. Und wenn ich aber merke, da ist irgendwie wirklich was passiert, dann geht es mir eben auch gar nicht mehr um dieses Vorführen. Das wäre dann so ein Selbstbetrug. Wenn ich sage, ich möchte in irgendeiner Weise aufklären, niedrigschwellig aufklären, für Leute, die vielleicht nicht denselben Zugang hatten oder die Zeit für gewisse Thematiken, dann kann ich ja nicht sagen, okay, ich lasse es jetzt aber online, weil es hatte 1 Million Klicks, weil geil für mich. Das lösche ich dann trotzdem. Es geht mir am Ende nie darum, besonders viel Reichweite zu haben, wenn die Person es ja dann eingesehen hat. Das Reichweite geht nicht über alles.
Billie Eilish hast du mitgebracht. Yes. Wildflower. Mm. Sag warum.
Liebe Billie Eilish. Ich liebe die. Punkt. Keine Diskussion. Nein, Wildflower, es hat sich auf TikTok so ein bisschen etabliert. Es gibt Back-Vocals. Die sind ganz, ganz leise. Und es hat sich nach und nach so etabliert, dass Leute auf TikTok dann dazu harmonisieren und diese Back-Vocals singen. Und auf Konzerten hat es sich auch etabliert, dass wenn man auf der Tour ist, dass sie singt einfach ihren Part und der Hintergrund wird mitgesungen. Also wir singen gar nicht, wie bei Konzerten es halt üblich ist, ihren Text mit, sondern eben den Hintergrund, die Backvocals. Und als ich das in Manchester gehört habe, da bin ich ganz spontan zum Konzert gegangen. Ich war eigentlich bei Oasis und habe gesehen, warum haben wir alle ein scheiß Billie Eilish Shirt an und warum habe ich keins an? War ich richtig sauer. Ich habe mich ausgeschlossen gefühlt. Ich dachte mir, irgendwas habe ich verpasst. Und ich habe was verpasst. Billie Eilish war zu selben Zeitpunkt in der Stadt. Wie krass ist das denn? Oasis und Billie Eilish quasi in demselben Zeitraum. Ich dachte mir, oh mein Gott, danke an irgendwen. Und dann hab ich einfach ein Ticket geholt und habe dann einfach 24 Stunden nach Oasis Billie Eilish gesehen. Ich liebe Billie Eilish. Ich kenne, glaube ich, jedes Lied auswendig. Ich bin ja gar nicht so eine Pop-Musik-Maus.
Du bist eine Rock-Maus.
Ich bin schon eine Rock-Maus. Ja, definitiv. Und Billie Eilish liebe ich aber. Die ist so talentiert und schlau und schön. Boah, ist sie schön. Oh, Mann, nervt mich auch ein bisschen, aber gut. Und das Lied habe ich gehört und oh, hab ich geheult. Ich hab geheult. Things fall apart and time breaks your heart. I wasn't there, but I know.
Ah ja. Okay. Das war das Konzert. Wir sehen das hier gerade auf Taras Smartphone. Wie ungefähr 200.000 Leute mitsingen. Das ist schon sehr. Und wie Tara weint. Ja. Vor Glück, aber. Oh, das hast du sowieso. Du hast in all dem, was du über dich so gesagt hast und auch in all dem, was in all den melancholischen Skizzen und schwer und traurig, hast du gesagt, aber manchmal weine ich dann auch vor Glück. Mhm. Und dann hast du aber gleich noch hinterher geschossen. Ja, und dann gucke ich mich an dabei und denke, guck mal, jetzt bin ich echt berührt, ne? So. Das heißt, du guckst dir dann selbst beim.
Ob ich mal selber chillen kann? Ich glaube nicht.
Das ist, glaube ich, gar kein Gefühl, das vielen so fremd ist, dass man sich selbst sozusagen dabei zuschaut, wie man eigentlich auf eine Art und Weise empfinden oder agieren müsste. Es ist ein bisschen störend. Also, wenn man diese Ebene zwischendurch einfach auch mal auslassen kann, ist wahrscheinlich gut. Als du über Billie Eilish gesprochen hast, hast du natürlich ironisch, aber trotzdem gesagt, oh, und dann, wie hast du es denn formuliert? Und dann ist sie auch noch so hübsch, leider oder so.
Ja, die hat alles gekriegt.
Das ist ja eigentlich das, was auch unter toxischer Weiblichkeit verstanden wird oder unter weiblichem Neid oder Rivalität. Das ist jetzt groß aufgeblasen als Beispiel, aber das ist die Art, wie viele Frauen und Mädchen sozialisiert wurden. Also das heißt, klar, wir können nicht nur Jungs und Männer sehen als diejenigen, die uns das Leben schwer machen, uns als Mädchen und Frauen. Ne?
Kann man schauen, wenn man sich Mühe gibt.
Ja, ich weiß, über das Patriarchat ist das alles möglich. Ich meine nur, es kommt noch hinzu,
ja, natürlich,
dass es Frauen auch untereinander sind und Mädchen untereinander. Erklär mal.
Ja, auch das ist Patriarchat. Es gibt ja ganz viele Frauen, die Steigbügelhalterinnen des Patriarchats sind. Und das, was ich gerade aus Spaß gesagt habe, ich bin sehr froh, dass Billie Eilish so schön ist, damit ich sie vollumfänglich lieben kann. Ich würde sie aber auch lieben, wenn sie aussehe wie ein, ich weiß nicht, wie ein Gartenschuh. Ich finde, ich bin der größte Fan, ich liebe sie.
Du guckst auf meine deine Gartenschuhe. Furchtbaren Crocs gerade.
Und Billie, selbst wenn das Billie Eilish wäre, ich würde sie vergöttern.
Du magst ja sogar diese langen Steine vom Tetris.
Das sind die besten. Mm. Der lange von Tetris. Der kann so viel irgendwie. Naja.
mal zurück dazu, genau.
Natürlich, das ist ganz krass. Also Frauen wird das ja auch anerzogen, es kann nur eine geben und jede Frau ist Konkurrenz und natürlich dachte ich lange Zeit auch so. Und es ist für mich jetzt auch immer noch schwer zu differenzieren, wenn ich eine Frau nicht mag, mag ich sie nicht, weil sie Frau ist oder weil ich sie nicht mag.
Gutes Beispiel. Also du, ich würde dich bitten, dass du trotzdem nochmal zurückgehst und es ein bisschen anhand von Beispielen, du hast es alles schon so oft durchdacht, geschrieben, beantwortet. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass viele Mädchen und Frauen und überhaupt auch Jungs und Männer brauchen mehr Beispiele, um zu verstehen, um zu begreifen, was dann da eigentlich los ist, dass das nämlich so tief in unserer Erziehung oft drinsteckt, dass man es gar nicht merkt. Wenn ich Frauen oft reden höre und die sagen dann, ja, und dann hatte ich mal eine Chefin, boah, die war vielleicht furchtbar, also da sehne ich mir, aber habe ich mich zurückgesehnt nach einem Mann.
Ja, und da steckt kann man so viel besser.
Da steckt unglaublich viel dahinter, ne? Das ja, ist, klar. Also find sie doch nicht scheiße, weil sie eine Frau ist, sondern dann war sie einfach ein scheiß Mensch. Dann war sie eine scheiß Chefin. Aber doch nicht, weil sie eine Frau war.
Ja, es gibt ja so viele Worte, allein, wenn wir wieder zu den Worten kommen, die ja nur für Frauen gemacht worden sind.
Hysterisch?
Stutenbissigkeit, Zicken, Zanken, Krakeelen, Kreischen. Wann haben Männer mal gekrischen? Das ist völlig falsch, aber es gefällt mir von der Phonetik her. Beim Fußball, man sagt ja nicht, ah, die Männer, die kreischen wieder. Kreischen tun nur Frauen. Mhm. Und wenn man das alles hört und so oft und so früh schon, dann glaubt man es selber, dann denkt man ja voll. Frauen kreischen und Männer schreien. Frauen sind ein bisschen hysterisch und Männer, die sind richtige Macher, die sind so passioniert. Und Frauen ein bisschen peinlich eigentlich auch. Und wie lange habe ich selbst in dieser Mechanik gelebt und die reproduziert, weil ich dachte, so muss das alle sagen, das, dann stimmt's doch. Nach und nach bin ich ausgebrochen und ich glaube, dass es alle können. Ich glaube aber auch, dass es schmerzhaft ist, wo wir wieder beim sich selber schälen sind. Da muss man sich zuallererst eingestehen, man selbst hat mitgemacht.
Das ist aber ja gar nicht so ein bewusster Prozess, nee, das meine nicht. Ich. Deswegen ja, habe ich gesagt, wir brauchen mehr und mehr Beispiele dafür, die uns das zeigen. Das ist, zwischen uns liegt eine Generation, habe ich vorhin schon gesagt. Für mich ist das ein extrem interessanter Prozess gewesen. Ja. Ich dachte, ich wäre schon so viel weiter. Ja. Ich habe mich für so frei und das Ganze durchschauend gehalten und so weiter und so fort. Und was aber im Laufe der letzten 15, 20 Jahre noch hinzukam an Erkenntnissen, an kleinen Schritten, die ich selbst für mich gemacht habe, die ich als Geschenk begreife. Aber na klar, das rüttelt und zieht kurz, weil einem klar wird, wie unreflektiert, wie bescheuert, wie dumm man sich manchmal in Situationen verhalten hat, ohne dass einem das klar war, obwohl man ja nicht doof ist. Aber klar, das System ist so, wie es ist. Und wenn man Leuten als Antwort einfach nur gibt, ja, das sind die patriarchalen Strukturen, dann haben sie keinen Bock, ja, dann stimmt es, aber dann haben sie keinen Bock, diesen Knoten alleine aufzudröseln.
Ja, und da unterscheiden wir uns so ein bisschen, weil du sagst zu Recht, was kann man auch machen oder sagen, dass diese Leute das verstehen, weil man muss sie ja so ein bisschen mitnehmen. Und
das war unser Gespräch vorher, genau. Ich habe gesagt, um das kurz zusammenzufassen, oder auch gerne du.
Das stimmt ja, dass du sagst, ja, man muss ja diese Leute irgendwie mitnehmen. Man kann ja nicht alle verprellen, indem man einfach sagt, ja, wenn du das nicht checkst, bist du eh dumm. So nach dem Motto. Ich allerdings bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich sage, ich brauche nicht noch ein Beispiel. Ich muss nicht nochmal erklären und nochmal erklären und nochmal erklären, wieso muss ich das machen? Weil ich habe es ja auch geschafft, mich zu reflektieren. Ab wann ist es noch mein Job? Weil wenn ich sehe auf Instagram beispielsweise, eine Frau redet darüber, dass ihr sexualisierte Gewalt angetan wurde. Und dann sehe ich die Kommentare von Männern, die sagen, ja, aber nicht alle Männer sind so. Und es ist ihnen wichtiger, ihnen fremden Mann zu verteidigen, als einer sehr realen Frau, der sie gerade durch die Bildschirme in die Augen gucken, zu glauben. Und muss ich diese Männer abholen? Muss ich denen dann noch dreimal mit Gentle Parenting erklären, ganz sanft auf Augenhöhe, ja, ich verstehe deinen Impuls, dass du jetzt sagst, weil du fühlst dich auch irgendwie angegriffen und möchtest eigentlich nur darstellen, dass du aber einer von den Guten bist. Aber wie gut bist du, wenn du erwähnen musst, dass du es bist? Kein Bock mehr.
Ich verstehe es. Und es ist, glaube ich, für ganz, 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 ganz viele Menschen so eine Zerreißprobe, dass man diese Widersprüche und diese gegensätzlichen Impulse nebeneinander aushalten muss. Ne? Dieses Gespräch, das wir vorher hatten, bevor wir hier ins Studio gegangen sind, war eben so, dass ich denke, ich spüre diesen Impuls, dass wenn ich über feministische Themen spreche, dass ich immer gleich so Klammer auf habe, okay, so und so viele Typen schalten genau jetzt ab. Dabei will ich aber, dass genau diese Menschen zuhören oder auch Frauen, die sagen, oh, jetzt kommt die wieder mit diesem Thema um die Ecke, ja, muss man das alles irgendwie immer runterbrechen. Aber es ist mir genau wichtig, dass genau, dass ich dieses nicht preaching to the choir, dass ich es nicht den Leuten sage, die es eh wissen, sondern dass es Menschen gibt, die sagen, oh, okay, Moment, Moment. Ich glaube, ich habe da gerade kurz was begriffen. Und ich gebe mal ein kurzes Beispiel aus einem Artikel der Süddeutschen Zeitung. Da wurde eine Lesung beschrieben, besprochen, die du unlängst in München gegeben hast zu Nemesis Töchtern, deinem aktuellen Buch, über das wir auch gleich noch sprechen. Die Anzahl der Männer, die sich Witwers Show anschauen, kann man an zwei Händen abzählen. Einer davon ist Lukas. Seine Freundin hat ihn zum Feminismus gebracht. Was Witwer schreibt, bringt ihn zum Nachdenken. Manchmal, so sagt er, müsse er nun schlucken, wenn er hört, wie seine Arbeitskollegen über Frauen sprechen. Zitat, Feminismus kann man, glaube ich, erst verstehen, wenn man sich wirklich damit auseinandersetzt, sagt er. Seinen Nachnamen möchte er dann doch lieber nicht sagen, die Arbeitskollegen. Ja. Und dann noch ein Zitat von dir, dass du dieses Buch nicht geschrieben hast, weil du Männer hasst, sondern weil du Frauen liebst. Das muss man ja auch immer noch mal, ne, sagen, dass hallo, Feminismus heißt nicht, ich hasse euch alle.
Ja, ehrlich gesagt, ich finde das so interessant, weil ich sage ja, ich schreibe dieses Buch nicht, weil ich Männer hasse. Ich schreibe dieses Buch, weil ich Frauen liebe. Das heißt aber nicht, dass ich Männer nicht hasse. Das sagen ja dann ganz viele, ah, Gott sei Dank hat sie gesagt, dass sie Männer nicht hasst. Natürlich hasse ich nicht Männer. Ich hasse einfach, und jetzt kommt es wieder, wie ich eben schon gesagt habe, Narrative. Ich hasse die Narrative drumherum. Ich hasse, was gemacht wurde, erzählt wurde, was wir geglaubt haben, dass wir als Frauen Konkurrentinnen untereinander sind, dass unser oberstes Ziel ist, einem Mann zu gefallen und wir konkurrieren müssen untereinander und wir nur dann Frau sind, wenn wir gewählt worden sind von einem Mann. Wenn wir dann Frau sind, wenn ein Mann uns gesagt hat, du bist eine tolle Frau, du bist eine schöne Frau, ich will dich als meine Frau, dann bin ich echt, dann bin ich eine richtige Frau, weil jemand hat es mir gesagt. Und das ertrage ich nicht mehr, ich kann das nicht mehr und die purste Liebe, die ich erfahren habe, ist mit meinen Freundinnen. Und so viele Frauen um mich herum haben mich zu dieser Frau gemacht, die ich bin. Ich habe so lange Zeit damit vergeudet, Männern zu gefallen, dass ich gar nicht gemerkt habe, wie viele Frauen mir drumherum gefallen, wie solidarisch und tief verbunden ich mich zu ihnen fühle. Und ich glaube, das sind die Beziehungen zwischen Frauen untereinander, die schon lange hätten romantisiert werden müssen. Und damit habe ich einfach angefangen vor Jahren.
Apropos angefangen, ich habe ganz an den Anfang einen Song gestellt von Jill Scott, Getting in the Way. Ich liebe dieses Lied. Ich kenne das schon ganz lange und es gehört zu diesen Songs, bei denen ich merke, dass ich mir den Text nicht vergegenwärtigt habe. Das heißt, mein Gehirn hat so eine Funktion, offenbar einfach Melodie und Silben zu hören, wenn ich das nicht bewusst übersetze. Mhm. Und dann fand ich sehr lustig, dass ausgerechnet dieser Song am Anfang unseres Gespräches steht, denn das ist genau dieses Lied von einer Frau, die sagt, zu einer anderen Frau hier, das ist mein Mann und geh aus dem Weg und ich diese Rivalität, zwei Frauen kämpfen um einen Mann, die alte Geschichte. Und es ist ja nicht so, dass man das immer leugnen kann. Es wird immer Liebesgeschichten geben, natürlich, in denen Menschen in Konkurrenz zueinander stehen. Aber nehmen wir mal das Berufsleben, da ist es ja darauf ausgelegt, und nicht nur Caroline Kebekus hat ein Buch darüber geschrieben, es kann nur eine geben. Naja, wir haben doch aber eine Frau im Aufsichtsrat. Wir haben doch eine Personalchefin. So. Das heißt, die Posten, die vergeben werden, ich weiß nicht, ob du das Gefühl hast, dass sich da inzwischen was ändert oder ob es wieder einen Rückschritt gibt. Wie beurteilst du das?
Also ich habe zumindest das Gefühl in den Medien, dass da, und auch da ist so ein bisschen die Frage, dass es da diverser wird. Und dann ist natürlich die Frage, wird es diverser, weil die Leute einfach sagen, wir müssen jetzt eine Quote erfüllen und deswegen holen wir jetzt uns ganz viele Leute rein. Und das ist ja das Perfide daran, weil es gibt ja so, so viele talentierte Leute und die dann einfach nur gewählt werden, weil sie sagen, ah, die Quote muss jetzt aber erfüllt werden. Ja, aber gut, also im Endeffekt haben wir ja trotzdem gewonnen. Aber natürlich gibt es auch diesen krassen Backlash, ne? Den gibt es halt auch, dass immer mehr gesagt wird, nee, wir wollen jetzt aber doch wieder nur noch einen Thomas einstellen.
Und
Thomas.
Warum gibt es den?
Weil Leute sich bedroht fühlen, ist doch immer so. Je öfter man andere Stimmen hört, desto mehr will man lauter schreien. Und das Patriarchat, das ist ja nun mal so, ist vor allem für Männer nützlich und für Frauen, die sich dieser Rolle unbedingt hingeben wollen. Und
aber auch Männer haben ja Nachteile durch das Patriarchat. Nicht, ja, längst nicht alle,
genau,
total klar.
Aber diese Nachteile, die sie ja dann sehr gerne, diese Statistiken dann unter meine Videos als Strohmann-Argumente hauen, um mich dann irgendwie mundtot zu machen und zu sagen, guck mal, das wusstest du nicht. Doch, ich weiß das. Ich weiß, dass Männer öfter in der Obdachlosigkeit landen. Mhm. Ich weiß, dass bei Frauen ein Herzinfarkt weniger diagnostiziert wird, weil die Symptomatik anders ist und gleichzeitig Depressionen bei Männern genauso wenig diagnostiziert werden. Ich weiß das alles. Und wer hat das System gemacht? Fragen wir uns alle im Kollektiv und kennen die Antwort schon. Männer. Und natürlich ist es traurig und so, aber mein Mitleid hält sich mittlerweile in Grenzen. Ja, was soll ich dir sagen? Ja, scheiße für dich. Aber wir könnten es ja ändern. Wir wollen schon so lange ändern. Und dann hört man aber wieder, ich habe es in Nemesis Töchter schon geschrieben, Feminismus ist das neue Voldemort. Und wenn dann ein neuer Thomas sich darüber aufregt, dass ich jetzt Feministin bin und auch noch dieses böse, böse, gemeine Wort wage zu sagen, ich sage, Feminismus könnte allen helfen, dann sagen sie, ah nee, dann habe ich aber doch lieber noch meine privilegierte Position ganz oben an der Spitze. Dann kannst dir ja vielleicht gar nicht, lieber Thomas, der du gerade vielleicht zuhörst,
so schlecht gehen.
So schlecht gehen und so wichtig sein, weil vielleicht ist dir die Obdachlosigkeit der Männer gar nicht mal so wichtig, außer in diesem einen Instagram-Argument, um in irgendeiner Weise doch noch gewinnen zu können gegen den bösen Feminismus.
Lass dich nicht ficken, heißt das nächste Lied, das du mitgebracht hast, von Bosse.
Mhm.
Na, sag mal, warum?
Weil ich finde, in der Zeit, in der wir leben, online wie offline, wird der Umgangston immer rauer und das ist ja eine Kampagne zusammen mit Hate Aid und vor allem Frauen sind oder generell marginalisierte Personen sind im digitalen Raum von Gewalt betroffen und digitale Gewalt ist Gewalt, das ist einfach so und ganz viele Leute umschiffen das dann immer und sagen, ja, aber das ist ja nur online, aber ist es eben nicht, der Umgangston verraut immer mehr und es kam halt raus, dass das Wort Ficken vor allem halt vorkommt, wenn weiblich gelesene Personen attackiert werden online. Und genau deswegen finde ich nicht nur das Lied gut, sondern die Aktion drumherum und finde, dass das die größtmögliche Aufmerksamkeit verdient hat. Punkt.
Let's go.
Lass dich nicht ficken. Lass dich nicht ficken. Ist die von niemand in deine Sohnes bitten. Oh, lass dich nicht ficken, lass dich nicht ficken. Mach den Regenschirm auf, wenn sie ihren Müll über dich kippen.
Wer lacht denn da so? Das ist die heitere Tara.
Ich hab einen Brownie, ich kann nicht.
Ja, das ist egal, das ist in Ordnung. So geht's hier zu in diesem Studio. Bosse war das. Lass dich nicht ficken, hieß der Song. Nemesis Töchter, 3000 Jahre zwischen Female Rage und Zusammenhalt, heißt dein aktuelles Buch. Dann sprechen wir mal darüber, dass Wut. Wut ist ja so eine Sache. Wenn Frauen erstmal wütend sind, oder Mädchen auch, sind sie ja oft schon auf dem richtigen Weg. Denn dieses Wütendsein wird ihnen nicht unbedingt anerzogen, im Gegenteil. Es ist so, dass ich mal von einem Selbstverteidigungstrainer auch gehört habe, dass oft die ersten 1-2 Stunden damit vergehen, dass Frauen schreien lernen müssen. Überhaupt erstmal schreien. Wahnsinn, ne?
Ja, ich nicht.
Nee, du nicht.
Nee.
Was ist so wichtig an weiblicher Wut?
Ja, ich unterscheide da ja ein bisschen. Einfach weibliche Wut an sich als Emotion, die wir als Frau spüren, aber dann bediene ich mich ja noch sehr an diesem popkulturellen Begriff Female Rage. Für mich ist das nochmal, auch wenn man meinen könnte, es ist einfach nur dasselbe in Englisch übersetzt, aber es ist eher für mich etwas Kollektives, so eine transgenerationale Wut, etwas, was uns alle in irgendeiner Art und Weise verbindet, weil ich in der Frau gegenüber von mir den Schmerz erkenne, den ich mit 4 gefühlt habe. Oder vielleicht der Schmerz meiner Großmutter, was uns weggenommen wurde, was uns verboten wurde, wie wir reguliert wurden, degradiert wurden, diffamiert, viele Wörter. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, das anzuerkennen und dadurch dann auch diese persönliche Wut ausleben zu können.
anzuerkennen und vielleicht aber auch vorher erstmal zu erkennen. Mhm. Denn der Schmerz über etwas, das dir weggenommen oder verboten wurde, ist ja, dazu musst du ja erstmal vielleicht auch erst im Nachhinein bewusst werden, dass du ein Recht darauf hattest.
Ich habe in meinem Buch einen Vergleich geschrieben, der ist aber nicht von mir, den habe ich in einem anderen Buch gelesen. Aber mir ist das auch passiert. Als ich das erste Mal Corona hatte, ich habe fast 8 Wochen nicht riechen können. Und das war für mich richtig, richtig schlimm, mhm, weil ich so ein Parfüm-Fan bin und sehr, sehr, sehr viel Wert auf Gerüche lege. Und ich musste das richtig lernen, wieder zu riechen. Und ich war richtig obsessiv eine Zeit lang damit. Also ich habe wirklich jeden Tag so viele Gewürze und andere Dinge gerochen. Ich war den ganzen Tag so, bin ich so durch die Wohnung gelaufen und wollte mit aller Gewalt wieder riechen. Ich konnte das überhaupt nicht akzeptieren. Und das erste Mal, also ich hätte auch nicht gedacht, dass ich irgendwann weinend vor Glück auf dem Boden sitze im Badezimmer, weil ich Zahnpasta riechen kann. Aber genau so ist es passiert. Zahnpasta war das erste, danach Kaffee. Und da war das so, dass ich gemerkt habe, krass, ich muss mir das richtig antrainieren. Wieder und wieder. Ich muss es mir antrainieren. Das war mein ganzes Ziel. Das ist wie ein Muskel, den man trainiert und der wächst und wächst und du realisierst etwas und erkennst etwas auch in dir selber. Und ich glaube, dass das so ein bisschen ist wie erkennen, dass man wütend sein darf. Das ist wie so ein Muskel. Man muss sich wegtrainieren, Situationen wegzulächeln. Wenn mir ein Typ andauernd in einem Club damals, als ich noch jung war, oder in irgendwelchen anderen gesellschaftlichen Situationen ein Mann an mir vorbei will, dann muss er mich immer am unteren Rücken anfassen und lächelt mich dabei an, als ob ich ihn jetzt in irgendeiner Weise sympathisch finden muss. Ah, guck mal, wie nett ich bin, ich hab dir doch nur am unteren Rücken. Verpiss dich, Nummer 1. Nummer 2, Hände weg. Und Nummer 3, ich musste erst mal lernen, dass es eben nicht okay ist. Ich bin ja gar kein Freiwild, ich bin ja gar nicht dafür da und ich weiß, dass das jetzt irgendwie verargumentiert werden könnte mit, ja, aber vielleicht war jetzt in dieser, dafür ist es so oft passiert, es passiert andauernd. Immer dieselbe Geste, immer derselbe Berührungspunkt und
den Mann bei einem Mann ja nicht unbedingt hat, ne?
Nein, als ob jetzt Thomas dem Thorsten am unteren Rücken streicheln würde, um zu symbolisieren, er muss mal kurz an eine Biertheke. Nein, passiert nicht. Warum nicht? Ja, und das sind so Kleinigkeiten. Das sind einfach Kleinigkeiten, die man realisiert, die man merkt und gegen die man dann antrainieren muss. So, ach krass, es geht uns allen so, aber nur weil es uns allen so geht, dann ist es ja nicht automatisch richtig. Und dann sagen oft Leute so, ja, aber krass, wenn das schon sexualisierte Gewalt ist, aber wenn das schon Übergriffigkeit ist, dann hieße das ja, dass es allen Frauen passiert ist. Ja, genau, das ist der Punkt.
Mhm. Wie gehst du damit um? Wir haben darüber schon vor 10, 15 Minuten kurz gesprochen, dass es nämlich zum System gehört, wenn man so will. Aber wenn du auf Frauen triffst, die reflektiert erscheinen, die viele deiner Ansichten teilen und so weiter, bei denen du aber merkst, nee, die warten aber beispielsweise darauf, geheiratet zu werden. Mhm. Das ist ja bei ganz vielen, also mich wundert das nach wie vor, dass es zum Beispiel nicht auch selbstverständlich ist, dass wenn Leute heiraten, okay, meinetwegen, aber dass zum Beispiel Frauen nicht auch Männer fragen. Dass egal wie modern, was auch immer modern ist, Menschen miteinander leben, es ist immer noch so, dass Frauen plötzlich darauf warten, über Jahre manchmal, gefragt zu werden.
Ja, und jetzt komme ich um die Ecke.
Na los.
Das gesamte Gespräch wird jetzt von mir live in die Tonne geklopft. Na los. Ich bin leider ein fucking Sucker für Romantik.
Oh Gott.
Ich weiß, es ist so enttäuschend. Fuck mich mal. Ja.
Fucking Widerspruch, der in mir jetzt tobt. Aber was ist das denn?
Ich weiß es nicht.
Das ist doch dieses validiert werden und gesehen werden.
Nee, ich glaube nicht. Schwierig. Was bin ich? Wer bin ich? Gute Frage.
Musik machen.
warte, ich krieg's hin. Ich würde nicht behaupten, dass ich nicht fragen würde, aber ich mag ein paar Klischees schon ganz gern. Und ich glaube, dass das okay ist, wenn man sich dessen bewusst ist und das auch selber hinterfragt. Ich kämpfe es nieder, glaub mir. Glaub mir. Alle, die zuhören, bitte glaub mir, ich kämpfe alles in mir nieder, was romantisch ist. Und trotzdem, jeder Schmetterling in meinem Bauch, den ich irgendwann mal spüren würde, der wird von mir vergiftet. Aber ich kann nicht leugnen, dass sie da sind. Ich bin eine sensible Seele. Oh,
ich finde das, wie schön, dass wir da jetzt, wenn auch leider zum Ende des Gesprächs, auf die Weise hingekommen sind. Denn das ist gar nicht meine Absicht, auch wenn ich mich als komplett unromantisch beschreiben würde und als keine Freundin des Heiratens. Ja. So finde ich es trotzdem ganz, ganz wichtig, dass bestimmte Dinge zwischen Menschen innerhalb einer Partnerschaft dann legitim sind, wenn sie was mit Selbstermächtigung zu tun haben. Natürlich. Also ob das jetzt aggressiver Sex ist oder ich schenke dir 1000 blaue Schmetterlinge zu unserer Hochzeit oder so. Ganz egal, wenn zwei Menschen das gleichermaßen wollen und sich darauf einigen, dann können sie auch ganz konservativ in Rollenmustern leben. Völlig egal. Ja. Die Sache ist nur die, dass ich das Gefühl habe, dass viele erst gar nicht durch diesen Erkenntnisprozess durchgehen. Einmal durch, um sich dann freiwillig dafür zu entscheiden.
Das glaube ich auch. Ich glaube aber, wenn man das gemacht hat, dann ist es voll okay. Also ich möchte auch unbedingt dieses romantische Kribbeln im Bauch und dieser eine Mann, der erkennt mich, der weiß, wer ich bin. Und dann tastet man sich langsam ran und dann kommt da meine Fantasy-Seele wieder raus mit dem Slowburn.
Wir haben gerade ganz schlechten Empfang. Ich glaube, wir fallen gerade durch einen Tunnel.
Ich glaube auch.
Was kommt denn jetzt?
Ja, ich finde mich selber richtig schlimm. Ja, liebe Leute, danke, dass ihr dabei seid.
Nein, aber ich mag, dass das nebeneinander existieren kann, weil es zeigt, wie unglaublich widersprüchlich und individuell es gerade wollte ich sagen, ist individuell verhandelbar ist, aber das stimmt nicht. Manche Sachen sind nicht individuell verhandelbar. Manche Sachen müssen wie Standards gesichert werden und geklärt werden. Und dann kann man sich das überlegen mit der Peitsche oder den Schmetterlingen. Weil wir so lange gequatscht haben, hören wir Faber jetzt nur kurz. Willst du uns dazu was sagen?
Ja, es reißt mein Herz raus. Es ist ganz schlimm.
Okay.
Vielleicht wirst vielleicht allein, doch wie du weißt, leicht ist nicht unser Ding.
Ich bin in Physik nicht besonders gut, aber wenn du eine Photovoltaikanlage wärst, und dann wäre die Musik hier wahrscheinlich die Sonne. Denn was du, wie du dich bewegst mit deinem Gesicht, mit deinen Händen, deinem Gesichtsausdruck, wenn du deine Songs hörst, das ist schon sehr besonders.
Besonders komisch, aber auch besonders.
Und besonders offen, ehrlich gesagt, ja. So, wir sind am Ende dieses Gesprächs und natürlich sind einige Punkte, von denen ich mir vorher überlegt habe, die muss ich oder will ich unbedingt mit dir besprechen, nicht besprochen worden. Das Buch ist schon geschrieben, Nemesis Töchter, und es wird gelesen, aber nicht allein. Im neuen Jahr gehst du auf Tour mit deinen drei Besties.
Mit meinen drei Besties.
Das muss man erstmal schaffen. Schön. Also ich denke, dass du das wieder, Nemesis Töchter ist, glaube ich, auch schon ziemlich weit vorne, ne? Ja, da nickt sie nur. Gut. Gut. Die Daten für deine Lesetour kann man auf deiner.
Noch gar nicht. Ich hab's noch gar nicht. Obwohl doch. Doch, dann sieht man es auf Instagram schon, ja. Es gibt bestimmt noch eine Webseite, die ich nicht kenne. Aber ja, nächstes Jahr im Oktober, würde ich sagen.
Ach, so spät erst geht's los.
Sind ein bisschen größere Locations, deswegen fängt der Verkauf früher an. Ein bisschen, ne? Wir beruhigen uns alle mal. Nicht so groß.
Die Waldbühne.
Nee!
Naja.
Oh Gott, bitte nicht. Bevor ich das mache, nee, gar keinen Bock.
Na komm. Das ist doch auch toll. An einem Abend kriegt man gleich drei Bücher präsentiert. Nicht schlecht. Und wir verlosen auch drei Bücher. Nemesis Töchter, 3000 Jahre zwischen Female Rage und Zusammenhalt, erschienen bei
Drömer Knauer.
Und die Frage, die wir stellen als Gewinnfrage, ist ziemlich spektakulär. Was verbindet Tara Luise Wittwer und Friedrich Merz?
Weniger als man denkt.
Weniger als man denkt und doch einiges. Schicken Sie die richtige Lösung an hörbar@radio1.de. Schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer und Ihre Adresse in die E-Mail. Vielen herzlichen Dank und viel Glück. Dir sage ich vor allen Dingen auch vielen herzlichen Dank. Wieder wundere ich mich darüber, dass dieser Hund weiß, wann Schluss ist. Wir gehen hier raus mit dem Song Stay. Gibst du uns dazu noch ein Stichwort?
Ich höre gar kein R&B, aber meine Freundin hat das ja gerne gehört. Und deswegen, ich habe, glaube ich, geschrieben, als ich die Liste hier geschickt habe, dass ich ihr gerne schreiben würde, mein Gott, wie kannst du diese Musik hören? Aber sie wird mir nicht mehr antworten, weil sie nicht mehr lebt. Und dementsprechend muss ich diese Musik jetzt hören, ohne ihr schreiben zu können. Und manchmal mache ich das. Und genau deswegen habe ich diesen Song gewählt.
Said it once, said it twice, said it hurts, but I do it again. I don't change, I don't learn, cause I can't let it end. Said it's gone, let it be, cause you don't need a friend.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.